Ja, guten Morgen miteinander. Etwas vom Ersten, was wir gelernt haben an der Bibelschule, ist, wenn ich in eine Predigt einsteige, soll ich gross einsteigen. Mit etwas, was die Leute abholt und begeistert und mitreisst. Und ich habe euch verraten, ich habe heute keinen grossen Einstieg. Ich fange mit administrativen Infos an. Tut mir also leid, aber wir stehen am Anfang von einer Serie. Wir starten mit einer neuen Serie. Darum ist mir wichtig, die Infos kurz durchzugeben. Die meisten haben gemerkt bei mir, dass sie dort Bücher und Arbeitshefte kaufen können. Das sind die, die ihr bestellt habt. Und wenn ihr die Serie ganz mitmachen wollt, nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern über die ganzen 35 Tage, auch unter der Woche, dann ist es wichtig, dass ihr ein Arbeitsheft habt und auch das Buch, der unterschätzte Gott. Weil das Büchli, also das Arbeitsheft und das Buch, sind sehr stark aufeinander angepasst. Gehören eigentlich zusammen. Jetzt ist es so, es hat einige Leute, die das natürlich noch nicht bestellt haben. Ich habe eigentlich ein Reserve-Exemplar vom Buch bestellt, aber die sind in der letzten Woche bereits ausgebucht worden von Leuten, die sich noch angemeldet haben. Das heisst, wenn es jetzt Leute gibt, die das Buch noch nicht haben, dann möchte ich euch bitten, bestellt es bitte selber. Weil so kommen wir das am schnellsten über, damit ihr die, weil morgen fängt es bereits an mit regelmäßigen Lesungen im Buch, so könnt ihr möglichst schnell auch mitmachen. Vom Heft, vom Arbeitsheft, habe ich ein paar mehr gedruckt und da kann ich vorzu und nachher machen. Das ist kein Problem, das könnt ihr jederzeit beziehen, einen, das Buch bitte selber bestellen. Genau. Für die, die jetzt noch nichts geholt haben, könnt nach dem Gottesdienst auch noch vorbei. Andrea gibt euch das Material gerne raus. Gut, das wäre es mit den administrativen Infos und ich kann richtig einsteigen. Nehmt euch mal kurz Zeit und überlegt euch, was weisst du eigentlich vom Heiligen Geist? Was oder wer ist der Heilige Geist für dich? Was hast du gelernt in den letzten Jahren in der Gemeinde? Was hat dir deine Familie, dein Umfeld beigebracht? Was hast du gehört, was du vielleicht gar nicht wirklich zuordnen kannst? Einfach mal ein paar Sekunden, kurz Zeit. Was oder wer ist eigentlich der Heilige Geist? Ich fände es jetzt sehr spannend, in eure Herzen zu schauen. Es war natürlich längst nicht ausreichend, die Zeit, um sich umfänglich Gedanken zu machen. Aber es ist mir darum gegangen, die Gedanken mal anzuregen. Weil das hat schon gelangt, um Emotionen auslösen bei euch. Und es nimmt mich Wunder, was für Emotionen hat sie in eurem Herz ausgelöst. Ich bin überzeugt, es hat die Leute da drin, die fröhlich geworden sind, die glücklich geworden sind, die in diesen Gedanken über den Heiligen Geist begeistert worden sind, über das Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Die Leute, die sich freuen auf diese Serie. Und es sind auch die Leute, die ein bisschen Angst haben, vielleicht, dass in diesem Buch zu wenig weit gegangen wird, dass das Wunder, das Geschenk vom Heiligen Geist zu wenig rausgestellt wird. Die Leute, die positiv eingestellt sind gegenüber dem Heiligen Geist. Und ich glaube, es gibt auch die anderen, die vielleicht eher ein bisschen mulmiges Gefühl bekommen haben, die eine negative Prägung mitbringen, die hoffen, dass man in diesem Buch nicht zu weit geht, dass wir schön in einem gewissen Rahmen bleiben, dass das Projekt Heilig Geist nicht übertreibt. Und dann gibt es wahrscheinlich noch die, die mit dieser Aufgabe gerade nicht so viel anfangen können, die eher ein bisschen neutral eingestellt sind und müssen sagen, ja, Heilig Geist ist ja schon gut, aber löst jetzt in mir nicht wirklich etwas aus. Bin gespannt auf die Serie, vielleicht auch nicht. Mal schauen, was kommt. Jeder von uns bringt eine Prägung mit. Jeder von euch hat eine Geschichte mit dem Heiligen Geist, wenn ihr euch das nicht bewusst seid. Eine Geschichte mit dem Heiligen Geist im Sinn von, ihr habt ein Umfeld, das euch geprägt hat. Ein Umfeld, das euch gesagt hat, wer der Heilige Geist ist. Das Umfeld kann, wie gesagt, Familie sein, es können eure Pastoren sein, die ihr erlebt habt in den letzten Jahren, eure Gemeinde, Bücher, die ihr gelesen habt und hoffentlich auch die Bibel, die ihr gelesen habt, die euch bewegt hat, die euch Sachen über den Heiligen Geist aufgezeigt hat. Und ich habe gemerkt, dass sich die meisten Christen in einem von diesen drei Bereichen zuordnen lassen. Die, die sehr positiv eingestellt sind dem Heiligen Geist gegenüber, Freude haben, mit offenen Armen dastehen und sich freuen auf diese Serie. Und dann die Zweiten, die, wie gesagt, ein bisschen ablehnend sind, die viel Missbrauch erlebt haben, oder zumindest vom Hörensagen Missbrauch mit dem Heiligen Geist erlebt haben. Also eigentlich nicht mit dem Heiligen Geist, sondern mit Leuten, die im Namen des Heiligen Geist Sachen missbraucht haben. Und darum eher ein mulmiges Gefühl haben, wo sagen, ja, man muss halt schon gut hinschauen, was man dem Heiligen Geist zuschreibt und was man macht mit dem Heiligen Geist. Und dann noch die dritte Gruppe, wo, ja, der Heilige Geist ist Kraft Gottes, ja, aber nicht so eine persönliche Beziehung, weder im Negativen noch im Positiven. In den letzten Wochen, als ich mich so vorbereitet habe auf diese Serie, ist mir eine Frage in diesem Zusammenhang ziemlich unter die Haut gefahren. Die Frage, wie würde mein Bild vom Heiligen Geist aussehen, wenn ich meine Prägung nicht hätte? Wenn ich alles, was ich über den Heiligen Geist wüsste, nur aus der Bibel wüsste. Nichts, was mir mal irgendein Kollege gesagt hat, nichts, was irgendein Pastor gesagt hat, ob es jetzt gestimmt hat oder nicht, sondern nur aus der Bibel. Zum Glauben kommt die Bibel gelesen und alles, was wir über den Heiligen Geist wissen, kommt aus der Bibel. Wie würde dein Bild über den Heiligen Geist aussehen? Und die Frage hat mich sehr herausgefordert, weil mir plötzlich bewusst worden ist, ich habe eine Prägung. Also habe ich schon immer gewusst. Ich bin in einem eher distanzierten Haus aufgewachsen, wo man den Heiligen Geist gut begutachtet hat, im Sinn von kritisch, eher ein bisschen, nicht Angst, aber distanziert. Und mir ist die Prägung bewusst grundsätzlich. Und ich habe bewusst auch Schritt auf den Heiligen Geist zugemacht wegen dem. Aber mit dieser Frage ist das alles wieder vorgekommen. Mir ist klar geworden, hey, jeder von uns bringt eine Prägung mit. Jeder von euch hat eine Prägung, eine Geschichte mit dem Heiligen Geist, die dich hindern oder fördern kann, jetzt in dieser Serie, wo wir einsteigen. Das ist eine herausfordernde Frage. Und ich glaube, nicht nur diese Frage ist herausfordernd. Die ganze Serie wird sehr herausfordernd werden, wenn wir es zulassen, dass sie uns herausfordern wird. Wenn wir nicht bereit sind, uns herauszufordern, dann ist klar, wird es uns auch nicht herausfordern, aber ich glaube, dann werden wir auch nicht so profitieren davon. Und zum am Anfang möchte ich euch zwei Fragen mitgeben für die Serie, so als Einstieg in die Herausforderung, die auf uns zukommt. Die erste Frage: Bist du bereit, deine Prägung, die du mitbringst, abzulegen und, wenn es nötig ist, das wirst du dann sehen, zu ersetzen mit dem Reden Gottes, mit dem Wort Gottes? Sind wir das bereit oder nicht? Ich bin überzeugt, es wird der Moment kommen für viele von uns, wo gewisse Wahrheiten, die wir gemeint haben, das sind Wahrheiten, plötzlich entgegen dem Wort Gottes stehen, wo wir müssen entscheiden, was ist mir lieber, das Wort Gottes oder die lieb gewordene Prägung? Das wird eine Herausforderung sein. Eine andere ist mir sehr klar bewusst geworden, als ich das Büchlein letzte Woche noch mal gelesen habe. Sind wir bereit, uns Gott anzugeben? Wir haben nicht von ungefähr vor dieser Heiligen Geist-Serie noch mal eine Kurzserie über Hingabe gemacht. Und ich bin noch mal so richtig herausgefordert worden. Beim Lesen von diesem Buch bin ich bereit, mich Gott wirklich anzugeben? Bin ich bereit, mich dem Heiligen Geist anzugeben oder nicht? Und das ist eine schwierige Frage. Das ist eine herausfordernde Frage und ich bin froh, kann ich die Frage während 35 Tagen nochmal bewegen und nicht nur in 2-3 Tagen, wie das diese Woche passieren in den Vorbereitungen. Es wird uns immer wieder beschäftigen, es wird herausfordernd sein. Wir können uns nicht mit dem Heiligen Geist beschäftigen, ohne dass die Frage wird aufkommen. Sind wir bereit, uns dem Heiligen Geist anzugeben? Das, die zwei Fragen, die uns schon mal ein bisschen richtig vorgehen. Wo wird es hingehen während dieser Serie? Wir feiern das Wochenende Pfingsten. Der Markus hat es bereits angetönt. Pfingsten, das Fest, wo wir uns daran erinnern, an die Ausgüssung vom Heiligen Geist. Und irgendwie sind wir uns gewohnt, wir kommen in die Gemeinde, wir hören Predigtexte über Apostelgeschichte 2 oder Joel 3 oder Hesekiel 39, glaube ich. Aber ich habe mich gefragt, wie ist es denn so weit gekommen? Wie ist es eigentlich zu Pfingsten gekommen? Was Pfingsten ist, wissen wir sehr genau, was dort passiert ist, die meisten von uns. Aber wie ist es zu Pfingsten gekommen? Was ist denn vor Pfingsten gewesen? Hat es denn dort überhaupt einen Heiligen Geist gegeben? Oder wie hat sich der Heilige Geist vorher geäussert? Und darum möchte ich gerne vorher einsteigen. Der Heilige Geist im Alten Testament. Was haben die Jünger für einen Boden gehabt, für einen Hintergrund, bevor es zu Pfingsten gekommen ist? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir schon sehr, sehr früh den Heiligen Geist am Werk. Oft Geist Gottes genannt und nicht Heiliger Geist im Alten Testament, schon im ersten Vers vor der Bibel. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang war die Erde wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Vor der Schöpfung ist Gottes Geist gegenwärtig und in der Schöpfung kommt er zum Zug. wo der Mensch geschaffen wird, lesen wir, dass Gott dem Mensch seinen Odem, seinen Lebensatem eingehaucht hat. Und der Psalmist nimmt das später auf im Psalm 104 und schreibt darüber, dass jede Kreatur an dem Geist hanget, von seinem Lebensatem abhängig ist. Entziehst du ihnen den Lebensatem, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen. Der Heilige Geist ist grundsätzlich verantwortlich dafür, dass Leben geschafft wird. Er ist der, der Leben schafft. Bereits im Alten Testament. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Leben. Du und ich leben, weil der Heilige Geist uns das Leben geschenkt hat. Gott hat uns das Leben geschenkt. Der Heilige Geist hat uns das Leben geschenkt. Und spannend, kurze Klammerbemerkung im Hinblick auf das Neue Testament. Das bestätigt sich auch in geistlicher Hinsicht. Wo der Nikodemus mit Jesus diskutiert, Johannes 3, sagt er ihm, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Wenn ein Mensch will, zu Jesus kommen, wenn ein Mensch will, zu Gott kommen, ins Reich Gottes will, geht das nicht, ohne dass er aus Geist und Wasser geboren wird. Der Heilige Geist muss wirken an dem Menschen. Er führt ihn auch zu geistlichem Leben. Also auch in dieser Hinsicht im Neuen Testament, der Heilige Geist ist verantwortlich für Leben. Heilige Geist, der Lebensspender. Das als erster Punkt, den wir festheben können. Etwas Zweites, was wir im Alten Testament sehen, der Heilige Geist als Befähiger. Er tritt immer wieder auf als die Person Gottes, die Menschen befähigt. Man sieht das beim Josua. Er rüstet ihn aus mit Führungsqualitäten und Weisheit. Wir sehen es bei den Richtern in Israel, wo sie ausrüstet, um die Unterdrückung in Israel abzuwenden, Befreiung zu schaffen. Wir sehen es beim Saul, wo mit Kraft ausgerüstet wird, er wird angestachelt vom Heiligen Geist, gegen die Philister vorzugehen. Er rüstet ihn aus, um den Kampf gegen die Philister zu führen. Beim David lesen wir, der Heilige Geist ist über ihn gekommen, wo er gesalbt worden ist. Oder der Bau der Stiftshütte, der vielen von uns in Erinnerung war, dort lesen wir, dass Gott sagt, ich habe den und den mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, dass er Verstand und Kunsthandwerk bekommen hat, Fähigkeiten bekommen hat, um den wunderbaren siebenarmigen goldigen Leuchter zu gestalten, den Altar zu gestalten und all diese Sachen an der Stiftshütte. Die Leute sind befähigt worden vom Heiligen Geist, sie sind befähigt worden, ihr Kunsthandwerk auch zu vermitteln, anderen Leuten weiterzugeben. Ich habe die Bibelstelle dazu nicht alle einblenden können. Wer es jemand interessiert, kann ich euch die Stelle am Anschluss geben, wo ihr etwas über das Wirken vom Geist lesen könnt. Also nicht nur Lebensspender, sondern auch Befähiger. Bereits im Alten Testament ist der Heilige Geist der, der Leute befähigt und ausgerüstet hat. Jetzt ist es so, dass manche Christen sagen, im Alten Testament hat der Heilige Geist nur von außen an Menschen gewirkt. Er war nicht im Mensch innen, wie im Neuen Testament, sondern hat nur von außen an den Menschen gewirkt. Habe ich auch schon gehört, die Aussage, das Problem ist nur, dass sie nicht stimmt. Wir lesen im Alten Testament durchaus, dass Leute den Heiligen Geist empfangen haben, dass der Heilige Geist, dass sie erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Josua, Hesekiel, Daniel, Micha zum Beispiel, wären einfach vier Beispiele. Es gibt nicht viel, das ist es auch. Aber es gibt Beispiele, dass Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Ich verstehe aber, was die Leute ausdrücken wollen. Die Leute wollen damit ausdrücken, der Heilige Geist hat auf eine andere Art und Weise gewirkt in uns, in den Menschen, als es heute der Fall ist. Man könnte sagen, die Kraft, die Wirkung vom Heiligen Geist war von einer geringeren Intensität, als man das im Neuen Testament sieht. Oftmals sind Leute nur für eine bestimmte Zeit oder für eine bestimmte Aufgabe vom Heiligen Geist ausgerüstet worden. Es ist nicht so gewesen, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben und ihn bleibend erhalten haben, bis auf wenige Ausnahmen. Zudem sehen wir, dass das Wirken vom Heiligen Geist eigentlich auf das Volk Israel beschränkt war. Also Heiden, die neben dem Volk Israel gewohnt haben, sind äußerst selten vom Heiligen Geist bewegt oder geführt worden, in dem Sinn, dass es beschrieben wird, zumindest. Also das Wirken vom Heiligen Geist ist noch nicht in dieser Qualität verfügbar oder sichtbar, wie wir es im Neuen Testament sehen. Und auch nicht in dieser Quantität. Es ist ein Unterschied vorhanden. Ich habe es mal ein bisschen salopp überschrieben mit der Heilige Geist leitet im Alten Testament. Das ist noch nicht die Kraft, die im Neuen Testament sichtbar wird. Aber das Volk Israel hat in dieser Hoffnung gelebt. Sie haben die Erwartung vom neuen Bund gehabt, dass sich etwas wird verändern wird. Dass der Heilige Geist in einer neuen Kraft wird auftreten. Ich habe es vorher schon gesagt, die klassischen Texte sind Hesekiel und Joel. Und ich möchte auch die Joel-Stelle vorlesen, weil wir ja doch eben einen Pfingstgottesdienst haben. Die Erwartung, die vor allem in der Zeit der Verbannung geschürt worden ist. Und die, die am Gemeindewochenende waren, die wissen jetzt, wenn die Zeit vor Verbannung war, Nordreich 722 vor Christus, Südreich 586 vor Christus, so in dieser Grössenordnung, beim Joel weiss man es nicht genau, aber der Hesekiel zumindest hat nach 586 vor Christus prophezeit. Aber wir nehmen die Joel-Stelle. Joel hat prophezeit, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das ist eine Verheißung, die Gott seinem Volk gegeben hat. Wo sie dürfen wissen, der Geist Gottes wird in einer neuen Qualität kommen. Da wird einmal noch mehr sein. Nicht mehr nur einzelne Leute, sondern alle. Über alles Fleisch wird er es ausgiessen. Sogar über die Niederen, über die Sklaven, über die Mägde, über die Knechte. Selbst die werden den Geist Gottes überkommen. Das Volk Israel hat in dieser Erwartung angefangen zu leben. Da wird einmal noch mehr sein als das, was wir erleben. Und genau in dieser Erwartung haben auch die Jünger von Jesus gelebt. Wir dürfen nicht vergessen, obwohl die Evangelien im Neuen Testament stehen, leben die Jünger und auch Jesus noch zur Zeit vom Alten Bund, ein grosser Teil. Was wir in den Evangelien lesen, ist alttestamentlich, von der Heilsgeschichte her. Und sie leben in dem Bewusstsein, in dem Wirkungskreis, den der Heilige Geist auch im Alten Testament hatte. Und sie haben sich genauso, nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ich sage, sie haben sich auch nach deren Erfüllung gesehen, von dieser Prophetie. Aber sie haben zumindest um die Prophetie gewusst. Sie haben in dieser Zeit gelebt, wo die Erwartung war, dass sich die Prophezeiung wird erfüllen. Spannend ist natürlich bei Jesus. Bei Jesus ist plötzlich so ein Vorgeschmack gekommen auf das, was der Heilige Geist mal wird bringen. Jesus natürlich als der Sohn Gottes, der mit einer ganz besonderen Fülle vom Heiligen Geist unterwegs war. Wir lesen bei Jesus, im Johannes 3, Vers 34, denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Das sagt Jesus über sich selber im Hinblick auf seine Wundertaten, die er da hat, und sagt, ich bin von Gott gesandt und Gott hat mir den Geist in einer unbegrenzten Fülle gegeben. Nicht nach Maß übersetzen andere. Jesus hat unbegrenzt den Heiligen Geist bekommen. Die ganze Fülle vom Heiligen Geist hat es nicht gegeben bis dort im Alten Testament. Und darum ist Jesus auch aufgefallen. Zu dieser Zeit hat es viele Leute gehabt, die als Messias auftreten sind. Man hat doch ein bisschen Scherli von Leuten um sich scharen, wenn man behauptet hat, man sei der verheißene Messias, weil die Leute haben gewartet auf den. Aber bei Jesus war etwas speziell gewesen. Bei ihm ist die Behauptung, die er übrigens nie ausgesprochen hat, oder erst gegen Ende vom Wirken hat er durchblicken lassen, wer er ist. Aber durch sein Verhalten, durch seine Wunder hat er bezeugt, dass er der Messias ist. Der Heilige Geist in ihm hat das bezeugt und die Leute haben das gesehen. Die besondere Kraft, die man nicht kennt hat, ist ihm sichtbar geworden. Wenn er an die Geschichte denkt, wie Jesus den Dämonen gegenübertreten ist und die austrieben hat, mit einem Wort. Wenn wir denken, wie Jesus Kranke geheilt hat, in Massen. Wenn wir denken, wie Jesus Wind und Wetter geboten hat und gesagt hat, halt, nicht mehr weiter. Das waren Situationen, die die Leute nicht kennt. Vielleicht ansatzweise aus dem Alten Testament, von den überlieferten Geschichten. Aber das war ein Wirken in einer neuen Qualität. Und so lesen wir auch, an einer Stelle in Lukas, Furcht und Staunen ergriff alle und sie sagten zueinander, Was für eine Vollmacht und Kraft hat sein Wort? Er befiehlt den bösen Geistern auszufahren und sie fahren aus. Die Leute sind hin und weg gewesen. Die sind begeistert gewesen von dem Jesus, haben nicht genau gewusst, warum. Also schon wegen den Symptomen, sage ich mal, wegen dem, was passiert ist. Aber sie haben nicht gewusst, dass es wegen dem Heiligen Geist ist. Weil er die ganze Fülle vom Geist Gottes in sich hat. Und das Geniale ist, Jesus verheißt seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft vom Heiligen Geist empfangen. Er bestätigt die Prophetie aus Joel und sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem und ganz Judäa, Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus verheißt seine Jünger kurz bevor er auffahrt in den Himmel, es wird passieren, wenn der Heilige Geist kommt, spalte so weit, dann werdet ihr seine Kraft empfangen. Und die Jünger haben gewusst, was das bedeutet. Es ist näher, dass die Prophezeiung von Joel und Ezekiel in Erfüllung geht. Kraft vom Geist Gottes. Fassen wir mal zusammen, die Zeit vom Alten Testament, einfach mal so die groben Punkte, die wir angeschaut haben. Der Heilige Geist im Alten Testament, er ist Lebensspender. Er ist Befähiger, aber er tritt in einer geringeren Kraft auf, als wir das im Neuen Testament sehen. Mehr Qualität und mehr Quantität ist verheißen und auch Jesus verheißt den Jünger die Kraft vom Heiligen Geist. Und wenn ich jetzt nur das sehe, dann muss ich sagen, das begeistert mich oder das kützelt mich. Ich will mehr sehen, ich will mehr hören, ich will mehr wissen, was passiert denn jetzt, wenn der Geist noch mehr kommt, wenn wir noch mehr sehen von ihm, noch mehr Fülle oder noch mehr Kraft vom Heiligen Geist dürfen erfahren. Nachdem Jesus aufgefahren ist, im Himmel haben seine Jünger noch weitere Tage müssen warten, bis es dann wirklich so weit war. Markus hat sehr gut eingeleitet am Anfang das Pfingstfest. Das Pentekoste, die 50 Tage nach Ostern, das kommt nicht von ungefähr. Die Israeliten haben zu dieser Zeit das Schavuot-Fest gefeiert, das Fest, wo sie die Offenbarung der Tora an ihr Volk feiern. Und gleichzeitig war es das Erntedankfest, der Abschluss der Weizenernte, die mit dem Passa-Fest angefangen hat, 50 Tage gegangen ist. Und am 50. Tag war das Schavuot-Wochenfest. Es sind viele Leute nach Jerusalem gekommen, um das Fest zu feiern. Und in diesem Fest, in diesem Pfingstfest, Pentekoste ist einfach der griechische Begriff für das Schavuotfest. Darum schon damals Pfingstfest eigentlich. Dort ist das passiert, was Jesus angekündigt hat. Und ich lese aus Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 13. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Das ist der erste Teil von der Pfingstgeschichte. Das ist etwas passiert, was die Welt noch nie gesehen hat. Und wir, die jetzt schon ein bisschen Vorwissen vom Alten Testament haben, sehen ganz klar, das ist die Erfüllung von diesen Prophetien. Und auch der Petrus geht auf das ein in seiner gewaltigen Pfingstpredigt und greift das auf. Ich lese weiter ab dem Vers 15. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Und er fährt weiter, erklärt das ganze Evangelium von Jesus Christus. Wir sehen, etwas Neues ist abgebrochen. Petrus sagt, das, wo wir darauf gewartet haben, wo prophezeit worden ist, ist jetzt passiert. Jetzt ist der Moment passiert, wo der Heilige Geist auf alle Gläubigen ausgossen wird. Selbst Mägde und Sklaven, Knechte werden den Heiligen Geist überkommen. Mit der Bedingung lesen wir im Vers 18, die an mich glauben. Und auf das geht er nachher nie und sagt, hey, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, er war der verheißene Messias gewesen. Tun Buss und glauben an ihn. Und das ist die Voraussetzung, um den Heiligen Geist zu bekommen, um zu denen alle zu hören. Der Moment, wo der Heilige Geist mit neuen Befähigungen, neuen Gaben über die Menschen wird kommen. 1. Korinther 12 bis 14, der riesige Gabenkatalog, Geistesgaben. Eine neue Qualität, die der Heilige Geist mit sich gebracht hat. Und zwar nicht nur für Einzelne, sondern für jeden Gläubigen. Für alle Menschen, die sagen, ich gehöre zu dem Gott, ich habe ganze Sachen mit dem Jesus gemacht. Und zum Schluss von seiner Predigt im Vers 33 bezeugte Petrus nochmal über Jesus. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und hört. Jetzt ist er da. Der Heilige Geist ist gekommen. Ein spezieller Tag im Leben von unseren Jüngern. Aber wir müssen sagen, es ist mehr als nur ein spezieller Tag. Es ist nicht einfach Sonntag und nachher der Pfingsttag am Montag gewaltig und dann ist es am Dienstag weitergegangen. Pfingsten markiert mehr. Pfingsten ist der Übergang vom alten Wirken, vom alten Dienst oder vom Dienst und Wirken vom Heiligen Geist im alten Bund hin zum Wirken und zum Dienst vom Heiligen Geist im neuen Bund. Es hat sich etwas verändert, was verändert geblieben ist. Wir müssen nicht mehr aufbauen, wie die Jünger da durchgehen, sondern im Leben der Jünger ist der Wechsel passiert vom alten zum neuen Bund. An diesem Tag haben sich Verheißungen erfüllt über die Ausgüssung vom Heiligen Geist. An diesem Tag ist die Gemeinde ins Leben gerufen worden. Die Gemeinde könnte nicht existieren, wenn der Heilige Geist nicht ausgegossen worden wäre. Der Heilige Geist ist der, der die Gemeinde zusammenhaltet. Er ist der, der die Einheit schafft, die Liebe schafft. Er ist der, der die Kirche schafft. Also es ist ein ganz markanter und wichtiger Punkt in unserer Geschichte. Nicht einfach nur ein weiterer Tag im Leben unserer Jünger. Heilige Geist im Neuen Testament. Er ist immer noch der gleiche Heilige Geist. Er ist immer noch der Lebensspender. Er ist noch immer der Befähiger, aber in einer viel grösseren Kraft, oder man könnte sagen, in einer anderen Dimension, in einer stärkeren Dimension, als es im Alten Testament der Fall war. Mehr Qualität und mehr Quantität. In der Menge, in der Verbreitetheit, könnte man sagen, auf alle Menschen ausgossen. Er ist die verheißene Kraft, die Jesus davon geredet hat. Also auch wir, die heute leben, dürfen wissen, das trifft auf den Heiligen Geist zu, wie wir ihn heute erleben. Es hat kein zweites Pfingsten gegeben oder etwas Ähnliches, das nochmal etwas verändert hätte. Und wenn wir dann die nächsten Jahre anschauen, nach Pfingsten, dann sehen wir, wie sich das Christentum, das Evangelium, unglaublich schnell ausbreitet hat. Innerhalb Monaten, innerhalb wenigen Jahren ist das Christentum im ganzen bekannten Römischen Reich verbreitet worden. Überall sind Menschen zum Glauben gekommen, allein noch nur schon am ersten Tag nach der Pfingstpredigt von Petrus 3000 Menschen. Und von dort weg in der ganzen bekannten Welt sind Gemeinden gegründet worden. Menschen, die Jesus angenommen haben als ihren Herr und Heiland und erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Ist nur möglich gewesen wegen dem Heiligen Geist. Wir erinnern uns an die Worte von Jesus aus Apostelgeschichte 1,8. Das ist ein Zweck davon, warum wir den Heiligen Geist bekommen haben. Jesus sagt, ihr werdet mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch befähigen, um meine Zeugen zu sein. Und wir sehen, dass die Befähigung bewirkt hat. In der Kürze ist Christentum in der ganzen alten Welt verkündet worden. Ist im Judentum nicht möglich gewesen. Das Judentum, obwohl das viel länger existiert hat, hat nicht so eine missionarische Wirkung gehabt. Sie haben den Heiligen Geist nicht in dieser Qualität und Kraft gehabt wie die Christen. Das als kleine Nebenbemerkung. Es ist aber auch so, dass in diesen neuen Gemeinden, in diesen Gemeinden, wo Leute sind, die keinen Hintergrund hatten vom Alten Testament, Paulus hat müssen lernen über den Heiligen Geist. Und er hat diesen Leuten zum Teil Sachen zwei, dreimal müssen sagen. Er war in Korinth gewesen, zum Beispiel. Hat dort auch über den Heiligen Geist gelehrt. Und trotzdem muss er ihnen schreiben, was wir lesen, Kapitel 6, Vers 19. Wo er ihnen schreibt, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Und ich bin überzeugt, wenn der Paulus heute da wäre, er würde vielen Christen genau die Frage stellen. Vielleicht auch uns. Heute Morgen, haben wir eigentlich vergessen, dass unser Körper ein Tempel vom Heiligen Geist ist. Er nimmt dann Bezug auf eine Situation bei den Korinther, wie sie gelebt haben. Und ich glaube, wenn wir unser Christenleben heute anschauen, würde Paulus oft das Gleiche sagen. Haben wir vergessen, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben und er in uns lebt? Dass unser Leib ein Tempel vom Heiligen Geist ist und dass wir uns nicht mehr selber gehören? Und da klingt schon wieder das Thema Hingabe an. Wer das Leben mit Jesus angefangen hat, gehört nicht mehr sich selber. Gott verfügt über uns. Der Heilige Geist, die Kraft Gottes, wohnt in uns. Ist uns das noch bewusst? Einfach im Kopf, theologisch oder auch im Herz? Spüren wir das? Erleben wir das? Der Heilige Geist ist Gott in uns. Der Schöpfergott, der allmächtige Gott, allwissende, souveräne Gott, hat sich entschieden, durch den Heiligen Geist in uns zu leben. Und es klingt für mich so banal, es sind einfach nur so Worte. Aber wenn wir uns mal der Tragweite von dem bewusst werden. Und wenn ich die Bibel schaue, dann muss ich sagen, es geht gar nicht anders. Wenn wir Christ sind, wir brauchen den so dringend, den Heiligen Geist. Wie wenn wir als Christen leben, die ganzen Kataloge, Anforderungen als Christ sind, wie wenn wir das leben können, wenn wir nicht den kraftvollen Geist Gottes haben, der uns befähigt. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist überhaupt in uns wohnt. Und Paulus war bewusst, ich muss immer wieder erwähnen, warum wir den Heiligen Geist haben. Respektive, er hat gemerkt, ich muss beten für die Gemeinden. Ich muss beten, und er schreibt das auch den Epheser, dass er für sie betet. Und er betet für sie, dass sie erkennen, dass sie den Heiligen Geist haben. Respektive, was das für eine gewaltige Kraft ist. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen. Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören. Und da gehört auch der Heilige Geist rein, als Anzahlung auf das Erbe. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und da ist der Heilige Geist gemeint. Er betet dafür, dass wir erkennen, dass die Epheser erkennen, und wir können es 1:1 auf uns beziehen, dass wir erkennen, was für eine überwältigend grosse Kraft der Heilige Geist ist, wo er unter uns wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die Kraft, die Jesus von den Toten lebendig gemacht hat, die ist in uns. Durch den Heiligen Geist. Es gibt ein Buch, das heisst «Überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes». Ich habe es selber nicht gelesen, aber das ist das, was für mich zur Überschrift geworden ist, für die heutige Predigt. Gott in uns, und wenn wir uns bewusst machen, was das heisst, dann müssen wir, glaube ich, überrascht sein von der Kraft des Heiligen Geistes. Also ich bin schon nur, sage theologisch, theoretisch, überrascht von dieser Kraft und ich glaube, es geht darum, dass wir immer mehr erkennen und erfahren, erleben, was das für eine Kraft ist. Aus meiner Prägung, wo ich herkomme, merke ich, Heiliger Geist ist etwas, das unterbetont worden ist. Ich glaube, man kann es auch überbetonen. Aber ich merke, ich komme aus einer Gesellschaft, aus einer christlichen Gemeinde, wo es unterbetont worden ist. Und ich will mich überraschen lassen von dieser Kraft vom Heiligen Geist. Und darum auch die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Sind wir bereit, unsere Prägung abzulegen? Für die Serie? Über diese Serie raus, uns prägen zu lassen vom Wort Gottes und nicht von dem, wo wir glauben, dass es richtig ist. Ich vermute, es werden Momente kommen, wo unsere Prägung gegen das Wort Gottes steht. Sind wir bereit, das Wort Gottes zu hören? Und das hat auch immer eine praktische Komponente zur Folge. Wie handle ich aufgrund von dem, wo mir Gott aufzeigt? Mein Wunsch ist, dass unser Wunsch ist, dass die 35 Tage eine Entdeckungsreise werden, wo das passieren darf, was Paulus dafür gebetet hat. Dass wir offene Herzensaugen dürfen haben und dürfen erkennen, was für eine überwältigende Kraft in uns mächtig ist. Und ich möchte abschließen mit dem Gebet, dass ich das Gebet möchte beten, das Paulus auch gebetet hat. Und wenn das auch euer Wunsch ist, wenn ihr sagt, ich möchte mit dem Wunsch anschliessen, dann dürft ihr gerne dazu aufstehen und euch einfach so dem Gebet anschliessen, um offene Herzensaugen und um Erkenntnis, dass Gott uns zeigt, wer ist eigentlich die Kraft, die in uns lebt. Ich möchte beten. Ja, Vater im Himmel, wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzensaugen auftust, damit wir erkennen, was für eine Hoffnung du uns gegeben hast, wo du uns berufen hast. Was für ein reiches und was für ein wunderbares Erbe du für uns bereithaltest, für all die, die zu deinem heiligen Volk gehören. Und wir bitten, dass wir erkennen dürfen, durch die offenen Augen, mit was für einer überwältigenden Kraft im Heiligen Geist du unter uns Gläubigen am Werk bist. Die Kraft, die dazu geführt hat, dass Jesus auferweckt worden ist und jetzt zu dir an deiner Rechten darf sitzen. Wir wollen dich bitten, schenk uns Erkenntnis, schenk uns Erkennen darüber, wer du bist und wer dein Heiliger Geist ist. Amen.